Trotz Erderwärmung müssen wir in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten weiter einheizen, und zwar möglichst klimaneutral. Bis 2045 müssen Wärmenetze und Heizung komplett mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Aktuell stellen Städte und Landkreise dafür kommunale Wärmepläne auf. In Berlin gab es Ende 2024 ein erstes Zwischenergebnis. Gemeinsam mit der PowerShift-Referentin Nelke Wagner schaue ich darauf, wie weit die Wärmewende in Deutschland schon ist, welche Heizoptionen wirklich klimaneutral sind und welche nur den Anschein erwecken und welche Schritte noch ausstehen für die Wärmewende in Deutschland. Herzlich willkommen zum Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Antonia Vangelista und ich begrüße euch heute ein letztes Mal hier am Mikrofon. Ich gebe diese Aufgabe nämlich ab. Ab der nächsten Folge werdet ihr Nora Noll an meiner Stelle hören. Heute bin ich nochmal im Studio mit Nelke Wagner, Referentin für Klima- und Ressourcengerechtigkeit bei PowerShift. Hallo Nelke.
Hallo Antonia, ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch und ich freue mich auch, dass es hier drin schön warm ist, auch wenn draußen gerade Winter ist und es in den letzten Tagen immer mal wieder auch ganz schön eisige Temperaturen gibt. Damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge, nämlich der Wärmewende. Also, wie können Gebäude klimaneutral beheizt werden? Wie wichtig ist das denn im Angesicht der Klimakrise, Nelke?
Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil fast 40% der deutschen CO2-Emissionen im Wärmemarkt entstehen. Und wenn wir immer in den Nachrichten hören, dass wir bei erneuerbaren Energien immer besser werden, dann bezieht sich das in der Regel auf den Strom. Da tatsächlich geht es gut voran, aber bei der Wärme überhaupt nicht. Die meisten Leute heizen immer noch mit Öl, mit Erdgas oder mit Kohle und das ist sehr schlecht fürs Klima.
Das heißt, die Wärmewende ist ein Teil der Energiewende, zu der auch die Erzeugung von Strom gehört, aber eben auch die Erzeugung von Wärme. Kurze Zwischenfrage, ist mit Wärme denn in diesem Kontext das Gleiche gemeint wie mit Heizen?
Im Prinzip ja. Also grundsätzlich unterscheidet man bei der Wärmeversorgung zwischen Gebäudewärme und eben auch dem warmen Wasser und der Wärme für Industrieprozesse. Aber die neuen Wärmegesetze, über die wir uns gleich auch unterhalten werden, die gelten für die Gebäudewärme, also fürs Heizen im engeren Sinne. Weil man muss natürlich die Wärme, die die Industrie benötigt, auch mitdenken und auch klimaneutral gestalten. Und diese Wärme kann auch als Abwärme in ein Wärmenetz eingespeist werden oder auch aus Fernwärme kommen. Aber insgesamt ist das ein eigenes Feld mit ganz eigenen Herausforderungen. Und deswegen lass uns heute nur über die Gebäudewärme reden, denn das ist schon kompliziert genug.
Okay, und da gab es ja in der letzten Legislaturperiode auch zwei große Gesetze zu dem Thema, nämlich das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäudeenergiegesetz. Kannst du uns etwas zu diesen Gesetzen sagen?
Also beide Gesetze sollen zusammen dafür sorgen, dass ab 2045 kein Klimaschaden mehr durch Heizen entsteht. Und das ist überhaupt ein Verdienst der letzten Bundesregierung, dass sie das Thema überhaupt erstmal angegangen sind. Das ist lange brachgelegen, deswegen ist es bei der Wärme auch noch so schlecht, was die Klimabilanz angeht. Die beiden Gesetze sind ziemlich komplex, deswegen würde ich erstmal mit dem ersten anfangen, mit dem Wärmeplanungsgesetz. Das ist Anfang 2024 in Kraft getreten und das besagt, dass bundesweit sogenannte kommunale Wärmepläne erstellt werden sollen.
Kommunale Wärmepläne, kannst du mal erklären, was kann man sich darunter vorstellen?
Ein kommunaler Wärmeplan gilt für das Gebiet einer Gemeinde oder einer Stadt und der zeigt an, wo welcher Wärmebedarf besteht, also wie viele Gebäude es gibt, wie viel Wärme die brauchen und auch wo welche Wärmequellen zur Verfügung stehen, also ob es zum Beispiel industrielle Abwärme gibt oder andere Wärmequellen. Der Wärmeplan informiert also darüber, wo künftig wie klimaneutral geheizt werden kann. Also wird es Fernwärme geben? Wo sind Wärmequellen, die man nutzen kann? Gibt es die Möglichkeit, vielleicht ein kleineres Wärmenetz zu bauen, das eine Siedlung oder ein Quartier versorgt? Oder soll in einem bestimmten Gebiet besser jedes Haus eine eigene Wärmepumpe bekommen? Diese Wärmepläne müssen große Kommunen bis 2026 vorlegen und kleinere Gemeinden haben 2 Jahre länger Zeit. Und insgesamt ist das ein wichtiger Schritt auf dem Weg, dass die Stadt oder die Gemeinde eben 100%ig klimaneutral werden kann bei der Wärmeversorgung. Die GebäudeeigentümerInnen, die sich ja letztlich darum kümmern müssen, dass ihre Gebäude klimaneutral beheizt werden, die können eben diese Wärmepläne dann benutzen, um zu sehen, welche Optionen ihnen zur Verfügung stehen. Und auch Stadtwerke und andere Anbieter von Wärmedienstleistungen können eben auch sehen, wo es vielleicht ein Wärmenetz ausgebaut werden kann und auch welche Wärmequellen sie noch in dieses Netz einspeisen können.
Also ich frage mich da, wie will dieses Gesetz das Ziel erreichen, dass 2045 Wärme 100% klimaneutral erzeugt wird?
Tatsächlich sieht das Wärmeplanungsgesetz erstmal nur vor, dass diese Pläne überhaupt erstellt werden und die sind auch gar nicht verbindlich. Dann kommt das zweite Gesetz ins Spiel, das Gebäudeenergiegesetz. Sobald es nämlich einen Wärmeplan gibt, müssen die Immobilienbesitzerinnen sich darum kümmern, dass ihre Gebäude die Klimaziele einhalten. Und dieses Gesetz gibt eben vor, dass bis 2030 mindestens 65% der Wärme aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Aber leider sind nicht alle Heizmethoden, die das Gesetz als klimaneutral bzw. erneuerbar aufzählt, auch tatsächlich gut fürs Klima.
Welche Heizmethoden sind denn da eher problematisch aus deiner Sicht?
Besonders problematisch ist erstens die Option, dass man auf Wasserstoff oder auf Biogas warten darf, wenn man eine neue Gasheizung einbaut. Faktisch heißt es, solange Wasserstoff oder Biogas nicht da sind, heizt man einfach weiter mit Erdgas. Und das ist natürlich fürchterlich klimaschädlich. Und gleichzeitig ist es eben auch nicht besonders realistisch, dass diese Mengen an Wasserstoff oder an Biogas, die man brauchen würde, um ernsthaft die vielen Gasheizungen, die es heute in Deutschland gibt, weiter zu betreiben, dass es die nie geben wird. Außerdem wäre das schrecklich ineffizient und teuer. Man muss sich überlegen, wenn ich mit dem Strom, mit dem ich eine Wärmepumpe betreiben könnte, erstmal Wasserstoff herstelle und dann diesen Wasserstoff in meiner Gasheizung verbrenne, wir würden 5-mal so viele Windräder brauchen für die gleiche warme Wohnung. Da sieht man schon, dass das keine gute Idee ist. Und auch bei Biogas oder bei Biomasse allgemein haben wir das Problem, wenn das extra angebaut wird, um dann verfeuert zu werden. Das sind riesige Monokulturen und das hat halt auch große Probleme, wenn wir das importieren, weil das dann Wälder anderswo kaputt macht. Und nicht zuletzt darf man auch nicht vergessen, das ist zwar auf dem Papier klimaneutral, aber real bei der Verbrennung entsteht ja sehr viel CO2. Tatsächlich, wenn man Holz verbrennt, dann hat man teilweise höheren CO2-Ausstoß, als wenn man Kohle verbrennt. Und zwar wächst das alles irgendwann nach, aber das ist ja lange in der Zukunft. Deswegen setzen wir uns eben dafür ein, dass nicht darauf gesetzt wird, dass Wasserstoff oder Biogas irgendwann kommt und auch keine Holzverbrennung im großen Maße kommt, sondern dass wir uns da wirklich auf Wärmepumpen konzentrieren, weil das einfach die beste Option ist.
Das heißt, Gasheizungen sind einmal keine zukunftsfähige Option, auch wenn da es bestimmte Versprechen gibt, dass vielleicht irgendwann mit Biogas oder mit Wasserstoff geheizt werden kann. Und außerdem sagst du, dass auch Holzverbrennung keine klimaneutrale Option ist zum Heizen zukünftig.
Ja, genau. Also wir haben dazu auch ein Positionspapier gemacht, beziehungsweise hauptsächlich war der NABU dafür verantwortlich. Das haben wir auch in den Shownotes verlinkt und da könnt ihr nochmal genau nachlesen, warum das mit der Holzverbrennung eine schlechte Idee ist.
Gibt es noch weitere Heizoptionen, um die man eher einen Bogen machen sollte?
Ein großes Problem, was vor allen Dingen für die Fernwärme relevant ist, ist, dass auch Müllverbrennung als klimaneutrale Option geht. Und das ist tatsächlich ein großes, großes Problem. Wir verbrennen schon heute viel zu viel Müll. Eigentlich müssten wir viel mehr recyceln und auch viel besser sortieren. Dann ist ja auch noch das Problem, dass wahnsinnig viel Müll auch einfach vermeidbar wäre. Gerade wenn wir jetzt an Einwegplastik denken, da muss viel, viel mehr vermieden werden. Und dadurch würden sich natürlich die Müllberge auch sehr drastisch reduzieren. Und das würde natürlich auch die Option Müllverbrennung für die Fernwärme reduzieren.
Du hast gerade gesagt, dass die Müllverbrennung auch für Fernwärme genutzt wird. Und für alle, die nicht so tief drin sind in der Wärme- und Wärmewende-Welt, kannst du einmal kurz erklären, was genau ist eigentlich Fernwärme?
Ja klar, gerne. Also Fernwärme bedeutet, dass die Wärme erzeugt wird in einem zentralen Kraftwerk. Das haben viele Großstädte in Deutschland, die haben halt Wärmekraftwerke oder Heizkraftwerke, die Wasser aufheizen, was dann durch Leitungen direkt in die Gebäude geführt wird. Das bedeutet, die einzelnen Gebäude haben eben keine eigene Heizung, sondern sie bekommen die Wärme direkt aus diesen Heizkraftwerken. Und eben, das heißt Fernwärme, weil eben die Wärmeerzeugung an einer anderen Stelle stattfindet als der Wärmeverbrauch. Und im Prinzip sind diese Art von Fernwärmenetzen auch eine gute Möglichkeit, klimaneutral zu heizen, weil man eben in so ein Fernwärmenetz viele verschiedene erneuerbare Wärmequellen oder auch Abwärmequellen einspeisen kann. Leider ist es heutzutage so, dass die allermeisten Fernwärmenetze hauptsächlich fossil betrieben sind. Das bedeutet, wir haben Heizkraftwerke, die Kohle verwenden, die Gas verwenden. Und tatsächlich ist auch im Gespräch zunehmend Holz zu verwenden. Und da haben wir ja gerade schon drüber geredet, dass das auch keine Lösung ist. Das bedeutet also, wenn wir auf Fernwärmenetze setzen, dann müssen die ganz grundlegend umgebaut werden, damit sie auch tatsächlich für die Wärmewende nützlich sind.
In dem Positionspapier Wärmewende in Berlin, gerecht und ökologisch, zählt ihr die zukünftigen Quellen für Fernwärme auf. Auch das Papier findet ihr in den Shownotes. Was sind denn eurer Einschätzung nach wirklich klimaneutrale Optionen zum Heizen?
Wir brauchen beim Heizen tatsächlich ein grundlegendes Umdenken. Jahrtausende lang haben Menschen Dinge verbrannt, um es warm zu haben. Aber in Wirklichkeit ist das sehr ineffizient, denn wir erzeugen mit einem Feuer Temperaturen von vielen hundert Grad, obwohl wir eigentlich nur 20 oder 25 Grad in der Wohnung haben wollen. Dazu kommen Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaubbelastung als Folge, ob wir nun Kohle, Holz oder Erdgas verbrennen. Und das haben wir eigentlich heutzutage nicht mehr nötig, denn es gibt Wärmepumpen. Die schaffen es, mit einer Kilowattstunde Strom bis zu 4 Kilowattstunden Wärme zu erzeugen, weil sie der Umwelt Wärme entziehen. Und damit kann man nicht nur Einfamilienhäuser heizen, sondern auch ganze Wärmenetze betreiben. In Skandinavien zum Beispiel sind schon etliche Großwärmepumpen auf diese Weise im Einsatz. Und die sind besonders effizient, wenn sie bereits vorhandene Wärme nutzen können. Etwa aus dem Boden, wie bei der Geothermie, aus Abwasser, aus Flüssen oder Seen oder auch aus der Abwärme von Industrieanlagen, von Großbäckereien oder Rechenzentren, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wärmepumpen brauchen aber, wie gesagt, selbst auch Strom, um Wärme zu erzeugen. Und sie sind natürlich dann auch erst richtig klimaneutral, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt. Und deshalb brauchen wir auch für die klimaneutrale Wärme ein klimaneutrales Stromsystem. Das heißt, der Ausbau der erneuerbaren Energien wird uns auch dabei helfen, die Wärme klimaneutral zu machen.
Okay, jetzt von den klimaneutralen Optionen, Wärme zu erzeugen, hin zu den konkreten Schritten, die es schon gibt im Bereich Wärmewende. Und da schauen wir erstmal auf Berlin, denn dort sitzt ihr mit PowerShift und ihr engagiert euch auch hier im Bündnis Berlin Erneuerbar für die kommunale Wärmewende. Berlin hat etwa einen Monat vor unserem Gespräch im Dezember 2024 ein erstes Ergebnis seiner Wärmeplanung vorgelegt. Das findet ihr auch in den Shownotes. Den fertigen Plan soll es 2026 geben. Wie überzeugend findest du dieses Zwischenergebnis?
Ja, also tatsächlich ist dieses Zwischenergebnis ein erster Schritt und das ist auch gut, dass es veröffentlicht wurde, weil es eben schon erste Informationen bereitstellt über die Berliner Wärmeplanung. Konkret steht in dieser vorläufigen Wärmeplanung drin, in welchen Teilen Berlins es schon mal sehr wahrscheinlich keine Fernwärme geben wird. Das sind vor allem die Einfamilienhaussiedlungen am Rande der Stadt, weil hier der Wärmebedarf pro Quadratmeter relativ niedrig ist und gleichzeitig das Fernwärmenetz, das es schon gibt, relativ weit weg. Auf der Karte, die man auf den Seiten von der Berliner Verwaltung sehen kann, sind diese Gebiete orange gekennzeichnet. Das heißt konkret, wer in den orangenen Bereichen eine Immobilie besitzt, der muss sich selbst drum kümmern, wie diese Immobilie künftig klimaneutral beheizt werden kann, weil es die Option Fernwärme nicht geben wird. Das ist die Hauptinfo, die jetzt veröffentlicht wurde. Was interessant ist, dass auch gleich dazu geschrieben wird, dass in diesen Gebieten auch nicht mit Wasserstoff zu rechnen ist. Das begrüßen wir natürlich. Ich habe ja gerade schon erklärt, warum wir Wasserstoff nicht für eine sinnvolle Option halten. Und die Begründung ist auch interessant, dass sie schreiben, aufgrund der Struktur dieser Gebiete ist es auch zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirtschaftlich, dass da Wasserstoff hinkommen soll. Eine weitere interessante Information ist eben die, dass sie noch dazu vermerkt haben, wo Geothermie nicht möglich ist. Es gibt aber auch viele Gebiete, in denen zwar keine Fernwärme kommen wird, in denen es aber durchaus Geothermie-Möglichkeiten gibt. Und das heißt eben, dass man dort Erdwärmepumpen verwenden kann, die effizienter sind als die gängigen Luftwärmepumpen. Und das heißt natürlich auch, dass man da gegebenenfalls kleinere Wärmenetze errichten kann, die eben auch mit Geothermie betrieben werden können.
Also die Nutzung von Erdwärme ist eben nicht nur für einzelne Hausbesitzer interessant, sondern auch für Netze, die ein größeres Gebiet mit Wärme versorgen.
Ja, genau. Also tatsächlich ist das eine spannende Option, die noch relativ wenig verwendet wird, auch weil man da natürlich sich mit mehreren zusammentun muss. Und das sind eben kleine Wärmenetze, die eben mehrere Gebäude oder eine Siedlung mit Fernwärme versorgen. Oder dann spricht man halt von Nahwärme, wobei die Übergänge fließend sind. Und diese kleineren Wärmenetze eben, die können unter Umständen Geothermie verwenden, aber die können eben auch andere kleinere Abwärmequellen verwenden, die vielleicht in der Nähe sind. Und genau, wenn man da eine gute Möglichkeit findet, wie man das finanzieren und betreiben kann, dann sind das auf jeden Fall auch sehr schöne, klimaschonende Optionen für die Wärmewende.
Eine Wärmewende braucht es ja nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Und manche Kommunen sind mit ihrer Wärmeplanung aber auch schon sehr viel weiter als Berlin, oder?
Ja, tatsächlich haben sich einmal auch schon einige größere Kommunen auf den Weg gemacht, ohne dass es diese gesetzliche Vorschrift gab, einfach weil sie selbst gemerkt haben, dass sie sich kümmern müssen. Und dann gibt es auch gerade in Baden-Württemberg schon länger ein Landesgesetz, was eben auch kommunale Wärmeplanung vorschreibt. Und sie mussten schon zum Anfang 2024 ihre Wärmepläne vorlegen. Das bedeutet, da gibt es eben viele Städte, die schon mindestens ein Jahr oder auch zwei Jahre länger Wärmepläne machen und die zusätzlich auch schon bis 2040 klimaneutral werden sollen. Das heißt, bei denen muss es insgesamt viel schneller gehen mit der Wärmewende. Und ja, da kann man sich generell gut informieren, wie so Wärmepläne aussehen können. Insgesamt gibt es also schon eine ganze Reihe von Wärmeplänen, bei denen man sich inspirieren kann.
Und welche Positivbeispiele gibt es da konkret von Kommunen, die die Wärmewende schon angehen?
Ein Positivbeispiel ist für mich zum Beispiel Rostock. Die haben das sehr gut gemacht, weil die haben vor allen Dingen die Bürger sehr gut beteiligt. Weil die Wärmewende ja auch vor allem Akzeptanz braucht, die durch die Springer geführte Aufregung um das Heizungsgesetz ziemlich gelitten hat, weil es ja letztlich neben den Stadtwerken vor allem Privatleute sind, die die Wärmewende umsetzen müssen, indem sie ihre Häuser sanieren und klimaneutrale Heizungen einbauen. Und deshalb ist Bürgerbeteiligung wichtig. Und wenn man sehen will, wie man das gut macht, dann kann man eben nach Rostock schauen. Die haben von Anfang an die Bevölkerung einbezogen, haben Fragebögen verschickt und haben auch im Verlauf des Planungsprozesses immer wieder informiert und auch die Meinungen und die Kenntnisse der Bevölkerung abgefragt. Und so konnten sie sich am Ende recht sicher sein, dass der verabschiedete Wärmeplan erstens sehr gut bekannt ist und zweitens auch allgemein akzeptiert.
Bürgerbeteiligung ist also ein wichtiger Aspekt auch bei der Wärmewende und die NGO Bürgerbegehren Klimaschutz hat dazu Formate und Beispiele in einer ziemlich guten Broschüre zusammengefasst, wo ihr euch weiter informieren könnt und die ihr in den Shownotes findet. BürgerInnen mit einzubeziehen ist aber wahrscheinlich nicht die einzige Herausforderung für die Wärmewende, oder?
Nee, genau. Es gibt noch eine weitere wirklich große Frage und das ist die Zukunft der Gasverteilnetze. Gasheizungen sind ein Auslaufmodell und die Vorstellung, die könnten künftig mit Biogas oder Wasserstoff befüllt werden, die ist unrealistisch. Und das heißt, dass die Kommunen die Stilllegung der Gasnetze mit in ihre Planung einbeziehen müssen. Weil wenn man das ungeplant laufen lässt, dann bleiben am Ende wenige KundInnen alleine auf den Kosten für den Netzbetrieb sitzen und für die wird es dann noch teurer. Und da gibt es das Beispiel der Stadtwerke Mannheim. Die haben schon angekündigt, dass das Gasnetz bis 2035 stillgelegt wird. Und die versprechen aber, alle Haushalte, die heute noch über Erdgas heizen, werden entweder an das Fernwärmenetz angeschlossen oder wenn sie sich selbst eine nicht kaufen wollen, bekommen sie eine Wärmepumpe zur Verfügung gestellt. Und das finde ich eben ein gutes Beispiel dafür, wie man die Stilllegung der Gasnetze angehen kann und gleichzeitig den Leuten die Angst davor nehmen. Und Mannheim ist da nicht alleine. Auch in Hamburg und Erfurt, Leipzig oder Augsburg steht das Thema bereits auf der Tagesordnung. Aber die sind eben nicht so weit, dass sie da schon einen konkreten Ausstiegszeitpunkt beschlossen haben.
Okay, also um nochmal zusammenzufassen, worüber wir heute gesprochen haben. Die Wärmewende besteht aus einiges an Gesetzestexten und Wärmeplänen auf kommunaler Ebene. welche Heizoptionen tatsächlich klimaneutral sind. Darüber besteht weiterhin Diskussionsbedarf, aber einige Optionen wie Wasserstoff und Holzverbrennung sind es eher nicht. Natürlich wird aber auch heute schon an klimaneutraler Wärmeversorgung gebaut. Manche Kommunen gehen auch mit gutem Beispiel voran, was etwa die Bürgerbeteiligung und damit die Akzeptanz von der Wärmewende angeht oder die Stilllegung von Gasnetzen. Abschließend würde ich gerne von dir wissen, Neke, welche Schritte sind jetzt wichtig, damit die Wärmewende gelingen kann?
Wo ich tatsächlich noch eine große ungelöste Frage sehe, das ist die Frage der Finanzierung. Denn natürlich ist diese ganze Umstellung auch teuer. Selbst wenn man sagt, dass hinterher im Betrieb die klimaneutralen Lösungen oft preiswerter sind, muss man ja erstmal sehr, sehr viel Geld investieren, um eben die Wärmepumpen zu kaufen, um die Häuser zu sanieren, um eben auch die ganzen Fernwärmenetze entsprechend umzustellen. Und da denke ich, brauchen wir wirklich tragfähige und sozial gerechte Konzepte, wie das alles finanziert wird. Ein großes Problem ist ja zum Beispiel für Leute in Mietwohnungen, die gerade in den Städten heute schon sehr, sehr hohe Mieten zahlen müssen und bis jetzt eben darunter leiden, dass die Vermietenden quasi alle Modernisierungskosten, die anfallen, einfach so umlegen können. Und für die würde das eben bedeuten, dass die Wärmewende einfach komplett an den Leuten hängen bleibt, die zur Miete wohnen. Das geht natürlich so nicht. Ein weiteres soziales Problem ist natürlich auch für Leute, die zwar vielleicht ein Eigenheim haben, aber sonst kein Geld, die brauchen auch Unterstützung. Und da erhoffe ich mir eben halt vernünftige Antworten, wie das Ganze eben vernünftig finanziert werden kann, dass es auch sozial gerecht abläuft. Da gibt es auch eine Vielzahl von Initiativen, die sich mit diesen Fragen befassen. Eine davon ist zum Beispiel das Bündnis Soziale Wärmewende, die da speziell aus dem Blick von Mietenden drauf schauen. Und da hoffe ich halt, dass wir noch viel, viel mehr darüber diskutieren, wie diese Wärmewende sozial gerecht gestaltet werden kann, ohne dabei aber natürlich in dem Druck nachzulassen, dass sie auch schnell und nachhaltig über die Bühne gehen muss.
Also, damit wir 2045 tatsächlich alle klimaneutral im Warmen sitzen, sind noch einige Fragen zu klären, unter anderem, wie die Wärmewende sozial gerecht finanziert werden kann. Das war's mit unserer Folge zur Wärmewende. Wenn ihr wollt, dass auch eure Freundinnen und Bekannten mehr darüber erfahren, dann teilt doch gerne diese Podcast-Folge mit ihnen. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Neke, dass du uns heute mehr zum Thema Wärmewende erzählt hast. Und tschüss zum letzten Mal. Wie gesagt, das nächste Mal begrüßt euch an dieser Stelle Nora Noll.